TMS, Podcasting My Sanity, der Podcast rund um das Thema Frauengesundheit. Selbstbestimmt über die eigenen Finanzen entscheiden, also einen Arbeitsvertrag unterschreiben und eigenes Geld verdienen, das dürfen Frauen in Deutschland erst seit 1976. Wusstet ihr das? Also mich hat die Info wirklich ziemlich überrascht. Trotz dieser Gesetzesänderung leben klassische Rollenbilder in unserer Gesellschaft weiter. Frauen entscheiden sich häufiger für schlechter entlohnte, kreative oder soziale Berufe, haben geringere Aufstiegschancen und arbeiten in Teilzeit. Und sie verdienen noch immer weniger als Männer. All das hat Folgen für den Vermögensaufbau und führt nicht selten zur Altersarmut. Und wie wir in der vorletzten Folge mit Antonia gelernt haben, kann das auch zu psychischen Erkrankungen führen. Also finanzielle Sicherheit ist nicht nur nice to have, sondern auch echt wichtig für unsere Gesundheit. Grund genug also, um eine Folge dem Thema Finanzen von Frauen zu widmen. Und damit hi und herzlich willkommen zu PMS Podcasting My Sanity. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann bewertet doch gerne den Podcast mit 5 Sternen. Das würde mir sehr helfen. Keine Sorge, diese Finanzfolge wird nicht dröge oder total kompliziert. Und das liegt an meiner Gesprächspartnerin Mi Cheng. Sie selbst ist in einem Heim für Geflüchtete aufgewachsen, hat mit 19 in einer Führungsposition eines großen Konzerns gearbeitet und mit Anfang 20 ihre erste Immobilie gekauft. Heute ist sie Gründerin von Ma Money, einem Finanzcoaching von Frauen für Frauen. Mit ihr habe ich über ihre, wie ich finde, sehr inspirierende Lebensgeschichte gesprochen. Sie hat mir total verständlich die Unterschiede zwischen Aktien, Fonds und ETFs erklärt und mir viele praktische Spartipps gegeben. Denn wir alle sollten uns nicht mehr allein auf die gesetzliche Rente verlassen und können auch schon mit wenig Geld, zum Beispiel als Studis bzw. Azubis, was für die private Altersvorsorge tun. Wie genau, das erfahrt ihr gleich im Gespräch. Also, let's go! Mi, schön, dass du heute da bist. Im Vorgespräch haben wir ja schon viel über deine finanzielle Vergangenheit gesprochen. Die ist ja auch mitunter der Grund, warum du zum Beispiel Ma Money gegründet hast. Magst du einmal kurz erzählen, was dich so rückblickend auf dein bisheriges Leben dazu gebracht hat, dich für finanzielle Freiheit von Frauen einzusetzen?
Ja, da habe ich ganz kurz mal überlegt, wie lang oder wie weit ich zurückgehe. Aber ich habe mich getrennt von dem Vater meiner Kinder nach 7 Jahren Ehe. Mhm. Und da waren meine Kinder noch wirklich richtig klein, 2,5 und 4 Jahre alt. Und da stand ich dann vor der Herausforderung, mein Leben erstmal irgendwie neu zu gestalten. Und ich dachte nie, dass ich finanziell abhängig gewesen wäre, weil ich zwar die Elternzeit übernommen habe, so wie viele andere Frauen und Freundinnen von mir, aber ich bin immer direkt wieder Vollzeit arbeiten gegangen. Und dann habe ich aber die Realität leider ins Auge blicken müssen, dass ich keine Ahnung hatte, welches Vermögen wir hatten. Wir haben gemeinsame Immobilien, welche Schulden ich eigentlich habe. Mhm. Und das hat mich ganz unsicher gemacht. Und dann habe ich mit ganz vielen Freundinnen gesprochen und habe dann erkannt, dass die auch alle selber keine Ahnung hatten. Mhm. Und dann meinte ich so, Mädels, wir sind doch studiert, wir sind intelligente Frauen, wir haben die Möglichkeit, Wissen zu bekommen, einfach aus dem Internet. Mhm. Und wie kann es denn sein, dass wir einfach keinen Plan haben, zumal auch die meisten von uns BWL studiert haben. Mhm. Und aufgrund dessen habe ich mich dann hingesetzt für mich selber, weil ich war in einer Miserie, sage ich mal, total abhängig. Und musste da erstmal klarkommen und habe mir ganz viel Wissen angeeignet über Podcast. Aber du bist ja einfach so überfüllt mit Informationen, sodass du keine Ahnung hast, wo du starten kannst. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss mir jetzt einen Experten an die Hand nehmen und wollte unbedingt eine Frau haben. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil es mir so unangenehm war, in welche Situation ich geraten bin, weil ich dachte, ich bin eine unabhängige, selbstbewusste Frau. Und dachte, ich fühle mich wohler mit einer Frau, aber ich habe einfach niemand gefunden. Mhm. Es gibt halt nicht viele Frauen in dem Bereich. Es ist total männerdominierend. Dann habe ich einen tollen Coach gefunden, männlich. Habe am Anfang nicht so mit der Wahrheit rausgerückt, aber immer mehr. Und dann konnten wir da ein gutes Konzept umstellen und dann habe ich das umgesetzt. Und so war ich motiviert, meine Mädels zu motivieren, zu mir einzuladen. Und ich habe ihnen PowerPoints gezeigt, habe ich selber gebastelt. Und dann habe ich denen ein bisschen mal gezeigt, wie Geld arbeitet, dass man Altersvorsorge machen muss. Und mein Appell war immer, ein Mann ist keine Vorsorge, Leute. Mhm. Ne? Ihr könnt alle in meine Situation kommen. Mhm. Und so fing es an. Also bei meinen Freundinnen einfach aus dem Hobby heraus. Und dann haben die mich motiviert und haben gesagt, Mi, du hast uns das so gut erklärt. Jetzt haben wir es ehrlicherweise verstanden. Du musst mehr Frauen damit begeistern.
Mhm. Okay. Und mal ganz allgemein, was versteht man unter finanzieller Freiheit und warum ist das für Frauen eben so wichtig?
Ich denke, finanzielle Freiheit definiert ja jeder anders, aber für mich ist es auf jeden Fall Mitspracherecht. Mhm. Und ich höre immer wieder in meinen Coachings, wo viele Frauen sagen, ja, Finanzen ist mir nicht so wichtig. Oder wenn du in Gesprächen gehst mit anderen Freunden, ich weiß nicht, welche Erfahrungen du da gemacht hast. Aber wenn man jetzt einfach mal sich wirklich reflektiert, Geld entscheidet über so viel. Geld entscheidet darüber, welche Bildung du genießen kannst, ne? Also an welche Uni du gehen kannst, welche Ausbildung du machen kannst. Geld entscheidet darüber, wie gesund du leben kannst, ne? Also welche Mitgliedschaft du machen kannst, welche Vorsorge du machen kannst, welches Essen du essen kannst, ob du dir Bio-Sachen leisten kannst. Und es entscheidet darüber, welche Kulturen du kennenlernen kannst, wie du auf Reisen gehen kannst. Somit betrifft es uns alle und ich bin der Meinung, also da bin ich auch einfach sehr, sehr direkt, dass gerade Frauen einfach auch eine Ausrede finden wollen, um sich mit dem Thema nicht zu beschäftigen.
Mhm. Welche besonderen Herausforderungen haben Frauen denn im Vergleich zu Männern, was finanzielle Freiheit betrifft?
Also ich habe dir ja gerade erzählt, dass ich zwei Kinder habe und ich habe ganz klassisch die Elternzeit übernommen. Mhm. Ne? 12 Monate pro Kind, das habe ich auch gerne gemacht. Ehrlicherweise passiert es auch einfach oft, weil wir biologisch die Kinder bekommen und stillen. Ne? Mhm. Und ich habe meine Kinder echt 1,5 Jahre gestillt, deswegen wäre es auch gar nicht anders gegangen. Und ich glaube, da muss auch jeder seine Lösung finden. Aber dadurch zahlen wir einfach nicht in die Rentenkasse richtig ein. Mhm. Später ist es dann so, und das war für mich selber auf gar keinen Fall die Entscheidung, die ich gemacht hätte, in Teilzeit zu gehen. Aber schaut man sich die Statistik an, gehen mehr als die Hälfte der Frauen in Teilzeit, solange die Kinder noch in der Kita sind, also noch nicht eingeschult werden. Und im Gegensatz dazu gehen Männer nur zu 7%, also 7% der Männer gehen in Teilzeit für die Care-Arbeit. Ne? Mhm. Und da merkst du ja schon, ne? Wir werden moderner. Ich glaube, in Berlin leben wir in einer kleinen Bubble auch. Ne? Aber in den ländlichen Gebieten ist es halt einfach noch so. Ne? Da ist einfach wirklich, die Frau bleibt noch zu Hause und arbeitet Teilzeit und der Mann arbeitet dann Vollzeit.
In Deutschland natürlich. Genau. Es gibt auch in den Nordics oder in anderen Ländern in Europa, da ist Elternzeit für Männer fast, also 50-50.
Das stimmt, das stimmt. Ne? Genau, wir sprechen natürlich jetzt nur auf den deutschen Markt. Und da merken wir ja auch hier, wir sind eines der, belegen die letzten Plätze in Europa, wenn es darum geht zu investieren. Ne? Mhm. Also generell Männer und Frauen. Aber da merkt man halt auch einfach, wenn du jetzt schon den Vergleich zu, sage ich mal, zu den Nordics machst, ne? Die investieren ihr gesamtes Geld, was übrig bleibt. Das ist gang und gäbe in ihrer Kultur. Ne?
Ja. Und besonders seit dem Krieg in der Ukraine spüren wir ja täglich auch die Auswirkungen der Inflation. Kannst du einmal den Begriff erklären und auch warum das mit meiner finanziellen Unabhängigkeit etwas zu tun hat?
Mhm. Genau, man liest es ja wirklich überall, du auch. Ne? Weißt du noch, wie hoch die Inflation war, als Corona war?
10? Nee, weniger.
Ja, doch. So circa 10% in der Pike. Das hat man ja einfach gemerkt, wenn man im Supermarkt ist, dass einfach irgendwie die Gurke auf einmal doppelt so teuer war. Und ich erkläre das immer an einem ganz einfachen Beispiel, weil jeder hört es ja, Kaufkraftverlust, mein Geld verliert an Wert. Aber was heißt das eigentlich? Als wir noch einfach klein waren, ich weiß noch, ich erste Klasse nach der Schule, bin ich immer schon alleine nach Hause gelaufen, 10 Minuten, und da war so eine kleine Eisdiele. Mhm. Und wenn ich da paar Cent in der Tasche hatte, habe ich mir eine Kugel Waldmeister geholt. Mhm. Und die hat, glaube ich, so 30, 40 Cent gekostet. Und wenn ich jetzt meinen Kindern 30 oder 40 Cent in die Hand drücken würde und sagen würde, geht mal rüber, euch eine Eiskugel holen, ne, dann würden die mich einfach mit riesengroßen Augen angucken und denken, Mama, was sollen wir uns damit kaufen? Ne? Ja. Und ein anderes Beispiel, ich sehe ja gerade, du benutzt auch ein iPhone, wie viele von uns sicherlich, ne? 2007 kam das erste iPhone auf den Markt, hat 400 € gekostet. Und ich glaube, jetzt starten wir bei 1.400 €. Ja. Also einfach dreifach so viel. Und es kann nichts anderes außer telefonieren, Fotos machen und du kannst halt das als Smartphone nutzen. Ne? Also du merkst hier, damit man das einfach mal ganz plastisch sieht, die ganzen Sachen werden teurer, die kleinen Dinge, aber auch die größeren Dinge des Lebens. Aber wir verdienen nicht genauso viel. Ne? Also wer verdient in den 17 Jahren dreimal so viel? Ne? Ich glaube, der Durchschnitt nicht.
Die wenigsten, auf jeden Fall. Man hört ja immer, dass auf die gesetzliche Rente allein kein Verlass mehr ist. Und warum denkst du, ist das so? Und damit verbunden, warum sollte ich mich dann entsprechend um eine private Altersvorsorge kümmern?
Weißt du, was die Durchschnittsrente bei einer Frau ist in Deutschland? Hast du das schon mal irgendwie gehört?
500 €?
Zum Glück nicht, aber circa 1.000 €. Und ich weiß nicht, wenn man sich umguckt, wenn man alleine lebt, 1.000 € in Berlin, da findet man auch keine Wohnung so richtig. Ne? Das bedeutet, wie wollen wir denn unser Leben dann gestalten? Und dann haben wir noch die Herausforderung, dass die Geburtenrate sinkt. Ne? So, das hört man ja immer. Und in meinen Coachings versucht das immer wirklich gut zu umschreiben. Was heißt es? Zwei Menschen, ja, so üblicherweise, paaren sich und bekommen 1,6 Kinder. Das ist der Durchschnitt in Deutschland. Das bedeutet, zwei Menschen gehen irgendwann in Rente, aber da ist ja nur ein Nachkommen gekommen, der arbeiten gehen kann und somit die Rente zahlen kann. Also da siehst du ja einfach, dass deswegen sagt man ja, das Rentenniveau sinkt, weil wir brauchen ja die jungen Arbeiter wie du und ich, die einzahlen. Ne? Aber wenn wir einfach nicht Nachwuchs bekommen, dann haben wir natürlich auch keine Leute, die einzahlen. Das ist das Erste. Und meistens hört man das und dann denkt man sich immer so, das trifft mich schon nicht. Ne? Aber das ist der Durchschnitt der Frauen und der Durchschnitt der Männer bekommt auch nicht viel mehr Rente, sind 1.200 €. Damit überleben die meisten auch nicht. Ne? Ich habe eine Statistik von der Deutschen Rentenversicherung gelesen und für mich war es einfach so Wahnsinn. Und deswegen wollte ich das einfach mal mit dir mitteilen. 2021 gab es 21 Millionen Rentner und Rentnerinnen in Deutschland. Ja? Und da stand dann drin, wie viele Rentner und Rentnerinnen eine Rente über 3.000 € bekommen haben. Was schätzt du von diesen 21 Millionen Rentner und Rentnerinnen?
Wahrscheinlich die wenigsten. Also vielleicht, keine Ahnung, 1 Million?
Ich dachte auch so in die Richtung, vielleicht 5%, 3%. Es waren genau 50.
50 Menschen.
50 Menschen. 3.000 € brutto. Und da verschließen wir immer noch die Augen und denken, dass uns die Altersarmut nicht betreffen wird. Und einfach nur, damit du mal ein Gefühl hast, wer das überhaupt bekommen kann. Du musst 45 Jahre lang eingezahlt haben. Also musst recht früh angefangen haben. Und du musst über die Jahresbemessungsgrenze verdienen. Das bedeutet, dieses Jahr liegt sie bei ca. 70.000 €. Also rechne mal einfach zurück. Da musst du mit 22 schon 70.000 € verdient haben.
Wahnsinn.
Na, und 45 Jahre arbeiten. Das heißt, das ist für die meisten Frauen, wenn sie Kinder haben möchten, gar nicht möglich, aber auch generell diese Mini-Anzahl, ne? 3.000 € brutto.
Ja. Wahnsinn.
Und deswegen ist es so wichtig, eine Altersvorsorge zu machen. Ne?
Und es gibt ja verschiedene Optionen dafür. Kannst du einmal den Unterschied zwischen Aktien, Fonds und auch ETFs erklären?
Das ist alles eine Asset-Klasse sozusagen, eine bestimmte Risikoklasse. Und in vielen Podcasts geht es ja auch eigentlich nur darum. Ne? Da gehe ich auch gleich darauf ein. Aber es gibt noch so viele andere Möglichkeiten. Ne? Das bedeutet, wenn ihr noch nicht da drin investiert seid und andere Sachen macht, ist das auch okay. Ne? Das ist mir ganz wichtig hier zu sagen. was eine Aktie, hat mein Sohn mich vor 2 Monaten gefragt. Mhm. Wir haben unsere erste Aktie gekauft, mhm. Er ist 8. Und zwar saßen wir zusammen an einem Tisch und ein Freund hat uns gefragt, hat irgendjemand von euch eine Puma-Aktie? Die ist so extrem gesunken. Und mein Sohn kam am nächsten Tag zu mir und meinte, Mama, was ist denn eine Aktie? Der, mhm. Er selber spielt Fußball und er trägt Adidas. Deswegen mhm. wusste er, Puma, die Marke Puma. Und dann habe ich ihm das ganz einfach erklärt. Und wenn mein 8-jähriger Sohn das versteht, dann verstehen wir das alle. Und zwar habe ich gesagt, Puma hat irgendwie dieses Jahr nicht so viele Trikots bis jetzt verkauft. Und deshalb ist sozusagen der Wert von dem Unternehmen gesunken. Aber das bedeutet nicht, dass es so bleiben muss, weil jetzt ist ja die EM und vielleicht verkauft Puma jetzt mehr Trikots, weil mehr Fußballfans Trikots kaufen wollen. Mhm. Und dann können wir Gewinne damit erwirtschaften. Und mein Sohn weiß schon, was Zinsen ist. Zinsen ist nämlich, ich bin die Bank. Ich bin die Bank, die ihnen sozusagen jeden Monat 10% Zinsen auszahlt. Und deswegen weiß er, okay, wenn ich spare und richtig spare, dann bekomme ich was. Und jetzt gucken wir uns jede Woche die Aktie an und mhm. dann sinkt es und steigt es. Und jetzt hat er 12 Euro plus gemacht. Mhm. Dann hat er gesagt, Mama, das sind ja 3 Wochen Taschengeld, ohne dass ich was dafür getan habe. Und das Wichtige ist hier einfach, wir lernen es nicht in der Schule. Mhm. Wir lernen es auch nicht im BWL-Studium. Mhm. Und da muss man sich natürlich jetzt hier über so einen Podcast belesen. Aber mein Tipp ist auch immer, sich an den Arbeitgeber zu wenden. Mhm. Der kann dich nämlich auch extrem unterstützen bei der Altersvorsorge. Mhm.
Und das Thema Fonds und ETFs im Unterschied zu Aktien?
Genau, wir hören ja immer ETFs. Ich bleibe jetzt einfach mal dabei. Das ist einfach ein Zusammenschluss von ganz vielen Unternehmungen. Ja? Mhm. Und somit könnt ihr euer Risiko streuen. Stellt euch vor, ne, in einem MSCI World, da sind mehr als 1500 Unternehmen zusammen. Aber wir machen es jetzt mal ganz klein, damit mhm. man einfach eine Vorstellung hat. Ne? Also, da ist beispielsweise ein Apple drin, ein Microsoft, da ist aber noch ein Lufthansa, Nvidia, Netflix beispielsweise. Mhm. Ne? So. In der Wirtschaft funktioniert das so, es gibt Unternehmen, die mal einfach besser funktionieren als andere. Zum Beispiel, wenn wir keine Microsoft-Produkte mehr kaufen, dann kaufen wir wahrscheinlich mehr Apple-Produkte. Ne? Mhm. Das bedeutet, die gleichen sich einfach aus. Oder ist es sehr wahrscheinlich, dass alle auf einmal insolvent gehen und nicht mehr funktionieren? Was denkst du?
Eher nicht.
Eher nicht. Ne? Und genau das passiert sozusagen in einem ETF oder in einem Fonds. Du investierst mit ganz kleinen Summen, also kannst ja auch schon mit 25 mhm. Euro im Monat, weil die meisten denken ja immer, ich brauche ein Riesenvermögen, bis ich anfangen soll. Nein, mhm. überhaupt nicht. Ne? Es gibt, glaube ich, Apps, wo du mit 1 Euro starten kannst. Ne? Mhm. Und deswegen denke ich mir, wovor haben wir Angst? Also wir geben so oft mal einfach 1 Euro mhm. irgendwo aus, ohne einmal nachzudenken.
Für einen Kaffee. Genau. Ja, definitiv. Warum ist es eigentlich so wichtig, auch einen Notgroschen zu haben? Beziehungsweise wie hoch sollte dieser auch optimalerweise sein?
Ja, man hört ja immer, dass der Notgroschen 3 Monate sein soll. Das kommt ja natürlich darauf an, ob man selbstständig ist, wie wir beide. Ne? Mhm. Das ist ja nochmal was anderes als Angestellte. Ich denke mal, aber ich gehe mal jetzt auf Angestellte, dass man sagt, okay, 3 Monatsgehälter. Mhm. Wichtig ist aber dabei natürlich, ne, man muss es nochmal ein bisschen individuell anschauen. Wie viele Fixkosten habe ich? Ne? Also ich habe Kundinnen, die haben so wenig Fixkosten, die wohnen noch in einer WG, die haben kein Auto. Mhm. Die müssen natürlich nicht so viel zurücklegen, wie, sage ich mal, eine Familienmami, ne, mhm. die auch noch sozusagen die Kinder absichern muss und vielleicht noch ein Haus abzubezahlen hat. Ne? Mhm. Also ich würde sagen, von den Fixkosten, was du üblich ausgibst, mal 3.
Mhm. Vielleicht nochmal das Thema Apps, weil du es gerade angesprochen hast. Welche Tools oder Apps kannst du eigentlich zur Verwaltung und Planung von Finanzen empfehlen und welche vielleicht auch eher nicht?
Also ich bin ja eher immer ein Positivdenker, mhm. also empfehle ich natürlich die Sachen, die ich gut finde. Mhm. Wichtig ist, ich selber sehe mich auch als Konsumopfer. Ne? Also warum? Weil es gibt einfach so viele schöne Sachen, essen, was man ausprobieren möchte, ne? Also die Versuchung ist in der Großstadt einfach wirklich groß. Mhm. Wichtig ist zu budgetieren. Das bedeutet, sich um seine Finanzen zu kümmern, zu sparen und eine Altersvorsorge zu machen, bedeutet nicht, dass du große Einschränkungen machen musst, sondern du budgetierst. Und dafür finde ich Finanzguru ganz gut. Ne? Du kannst dich einfach mit deiner Banking-App, kannst du da dich verbinden und dann wird der dir anzeigen, wie das funktioniert. Aber N26 zum Beispiel zeigt es ja sowieso an, wie dein Kuchen aussieht, was du ausgegeben hast. Wichtig hierbei ist, ja, dann weißt du deine Einnahmen und Ausgaben. Und dann wissen wir nicht weiter. Ne? Und deswegen gebe ich euch einen Tipp. Es gibt so eine Strategie, sage ich. Ja, ein Drittel deines Einkommens solltest du maximal für deine Miete ausgeben. Das hört man ja immer, ne? Wenn man sich bewirbt für eine neue Wohnung, sollte dein Einkommen einfach dreimal so hoch sein. So, ein Drittel für den Konsum, das bedeutet, nimm dir eine Freundin, nimm dir einen Freund, deine Family, lad die zum Essen ein, geh in den Urlaub, mach schöne Sachen. Das ist der Konsum und ein Drittel sparst du. Das ist der Idealzustand, damit ihr einfach mal ein Gefühl habt, wie vermögende Leute sich das aufbauen. Genau so. Und dieser ein Drittel bedeutet nicht, ich packe das alles in meine Altersvorsorge, sondern vielleicht willst du ja irgendwann eine Immobilie kaufen. Willst du Goldbarren bei dir besitzen? Ne? Also da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Und da muss man seinen Status quo angucken. Zum Beispiel, ich bin erst bei 10% sparen, ne? Und gebe einfach viel zu viel Geld aus für meinen Konsum. Und jedes Jahr versuchst du 5% an den Idealzustand näher zu kommen. Ne? Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Methodik, damit man einfach mal so einen Reality-Check hat. Ah, okay, wie muss ich das denn eigentlich budgetieren? Ja.
Ich finde das ganz gut, dass du sagst, so ein bisschen sich herantasten und nicht von null auf ein Drittel oder so, sondern dass das so ein Prozess ist.
Und das geht ja auch nicht immer. Gerade als alleinerziehende Mami, ne, geht es halt einfach nicht. Mhm. Aber es geht darum, dass du dich immer einen Tick verbesserst und dann siehst, auch mit diesen kleinen Sachen, ne, und mit 5 Euro investieren kannst du so viel machen.
Mhm. Welche Möglichkeiten gibt es denn für junge Frauen? Also wenn ich zum Beispiel noch studiere oder eine Ausbildung mache, bleibt ja in der Regel am Monatsende nicht so viel übrig.
Ja, da habe ich dir ja gerade gesagt, nimm deinen Arbeitgeber oder deine Arbeitgeberin in die Verantwortung. Es gibt nämlich ganz viele Möglichkeiten, die die meisten gar nicht wissen oder die Einarbeitung, da hast du so viele Informationen, dass du gar nicht weißt, was du mit diesen Fremdwörtern denn machen kannst. Ne? Es gibt beispielsweise vermögenswirksame Leistungen, die kriegst du einfach geschenkt, aber die kannst du nicht ausgezahlt bekommen. Aber wenn du danach fragst, dann kannst du es beispielsweise in eine Altersvorsorge machen. Das heißt, der Arbeitgeber zahlt dir das, ne? Dann bietest du beispielsweise für deine Mitarbeitenden eine betriebliche Altersvorsorge an?
Nein.
Okay.
Noch nicht.
Noch nicht, genau. Und da sage ich dir, es ist noch nicht mal, dass die Finanzbildung bei den jungen Leuten fehlt, sondern auch bei den Unternehmern und Unternehmerinnen. Mhm. Und du bist jetzt noch, sage ich mal, ein Startup, bist kein Konzern mit 100, 200 Mitarbeitern, ja? Sogar manche von denen haben es nicht. Mhm. Und die sind gesetzlich erstens verpflichtet dazu. Die Unternehmungen haben so viele Vorteile, weil sie ganz viel absetzen können. Mhm. Und die Mitarbeiter können halt mit Mini-Anteilen schon richtig viel aufbauen. Ja. Und das ist halt so ein Hebel, dass man einfach sein Unternehmen in die Verantwortung nimmt und die bieten das meistens auch an. Mhm. Und man weiß nur nichts davon und deswegen lässt man sich das nicht bezahlen, sozusagen.
Ja, oder beziehungsweise wenn du gerade einsteigst in einen Job, dann optimierst du ja schon erstmal auf netto, also dass du einfach netto mehr hast. Würde ja bei einer betrieblichen Altersvorsorge würde ja auch ein Teil davon abgezogen werden. Also du hättest brutto, glaube ich, mehr Leistung, aber netto ist es dann auch natürlich, spiegelt sich das natürlich dann auch wieder.
Das stimmt, aber jetzt beispielsweise vermögenswirksame Leistungen, die sind ja einfach bezahlt. Mhm. Aber bei einer betrieblichen Altersvorsorge zahlt man beispielsweise 25 Euro netto ein. Mhm. Man hat zu 100% 50 Euro raus. Ne? Und ich meine, man hat keine Ausrede, 25 Euro einfach mal reinzupacken. Und jetzt gehen wir ganz tief rein und da will ich gar nicht so tief rein, aber der Zinseszinseffekt ist am besten, je früher man anfängt.
Was würdest du denn deinem jüngeren Ich als Spartipp geben? Also wenn du so drei Tipps hättest an dein jüngeres Ich.
Auf jeden Fall über Geld zu sprechen. Mhm. Das ist das Wichtigste. Und ich glaube, ich hätte mir mehr gewünscht, dass mein Umfeld mehr über Geld spricht, als auch, dass ich einfach mehr darüber spreche, um zu sehen, wie andere das machen. Ne? Mhm. Weil im Nachhinein gibt es immer welche, die mal ein bisschen was gemacht haben, weil die Eltern das gesagt haben. Und hätte ich das vorher gewusst, hätte ich vielleicht auch schon früher angefangen.
Und was kann ich für die Altersvorsorge meiner zukünftigen Kinder tun? Und sollte ich da eigentlich schon direkt nach der Geburt damit anfangen?
Am besten. Und ganz ehrlich, es gab ja irgendwann einen Sprung von 219 Euro auf 250 Euro. Ne? Wir haben dann 31 Euro mehr bekommen. Mhm. Und jetzt überleg mal, wenn wir da nur 25 Euro wegpacken, ja, mhm. und das mal einfach bis zum 20. Lebensjahr in einem ETF-Fonds-Sparplan, von mir aus Goldsparplan, wenn dir das lieber ist, ne? Und man durchschnittlich 6% Rendite macht, ne? Dann hat das Kind, ich glaube, anstatt 10.000 Euro, 20.000 Euro zur Verfügung.
Zinseszinseffekt.
Genau. Und 20.000 Euro als Start zu haben, ist schon echt gut. Also das hätte ich mir gewünscht, ehrlicherweise. Mhm. Und ich glaube, so viel mehr, wenn es nicht möglich ist, muss man auch gar nicht machen. Ne? Aber damit kann man dem Kind schon eine gute Starthilfe geben.
Vielleicht nochmal aus deinen persönlichen Erfahrungen. Welche Schritte sollten Frauen nach einer Scheidung oder Trennung unternehmen, um ihre finanzielle Sicherheit auch abzusichern?
Ich würde auf jeden Fall eine Finanzberaterin oder einen Finanzberater nehmen. Einfach aufgrund dessen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, auch wenn ich hier ein Profi bin, ich habe trotzdem meinen Finanzberater noch. Mhm. Weil wir Menschen sind emotionale Wesen. Und Emotionen sind nicht so gut in Investments, ja? Und da ist es immer ganz gut, wenn du einen Coach, einen Berater, Beraterin hast, die dich einfach reflektiert und sagt, Füße stillhalten, ist alles gut. Das kannst du immer sehr gut, kennst du vielleicht, wenn du mal Liebeskummer hast, ja? Dann können deine Freundinnen so viel erzählen, wie du willst. Das kommt gar nicht so richtig bei dir an. Aber wenn es genau umgekehrt ist, kannst du sehr faktisch daran gehen, ne? Also ich würde mir auf jeden Fall jemand nehmen, der Ahnung davon hat. Genau.
Ihr bei Marmoney bietet ja auch Finanzcoachings von Frauen für Frauen an. Und ein Finanzcoaching, das ist vielleicht erstmal irgendwie für viele sehr weit weg. Aber magst du einmal erklären, wie so eine Zusammenarbeit mit euch aussieht und für wen sich das lohnt?
Für alle Frauen. Also egal welche. Wir haben wirklich von... Ja. 14, ehrlicherweise, weil, wow. weil die Eltern unsere Kundinnen sind und Kunden. Und dann wir ein Depot für die Kinder aufbauen und sie sollen nicht das fertige Geld bekommen, sondern wie entsteht dieses Geld, sodass sie es weiterführen können und nicht sinnlos ausgeben, wenn sie den Zinseszinseffekt verstanden haben. Ja, aber üblicherweise ab 18 und bis unsere älteste Rentnerin ist, glaube ich, 76, ja, die auch nochmal Geld geerbt hat oder bekommen hat über einen Verkauf. Und also von daher gibt es da keine Hemmschwelle. Wichtig ist, wir lernen uns kennen, sodass du im ersten Gespräch total unverbindlich, es kostet auch nichts, erstmal Finanzwissen mitbekommst. Mhm. Und dann schauen wir einfach mal, ob es zueinander passt oder nicht. Aber dann hast du erstmal ein Gefühl und einfach keine Berührungsängste. Wichtig ist für uns, dass wir eine ganzheitliche Beratung machen. Das bedeutet, es gibt kein richtig oder falsch. Und das betone ich so viel, weil wir einfach so streng zueinander sind und Frauen gegenübereinander auch so streng sind. Und ich finde, du kannst schon dir auf die Schulter klopfen, wenn du überhaupt mit dem Thema angefangen hast. Mhm. Und ja, du brauchst auch kein Vermögen mitbringen, du brauchst kein Vorwissen mitbringen und du musst einfach den Willen haben, etwas zu verändern. Mhm. Und dann schauen wir uns das alles an, was Status Quo ist. Wir gucken, wie dein Kaufverhalten ist. Also wirklich basic Sachen. Mhm. Und da gebe ich euch einen Tipp. Das Kontomodell, das gucken wir uns an. Nämlich meistens haben wir ja, wenn wir nicht selbstständig sind, ein Konto. Ja, oder Ich empfehle immer, zwei Konten zu haben, zwei Girokonten zu haben. Ein Konto, da kommt dein ganzes Gehalt, alle Bonis rein, da gehen alle Fixkosten raus und es geht ein Dauerauftrag auf dein zweites Konsumkonto und dieser Konsum bleibt immer gleich, beispielsweise 800 Euro im Monat. Da weißt du, alles klar, drei Tage sind noch übrig, ich habe noch 50 Euro auf dem Konto. Zara hat jetzt gerade Sale und ich sehe gerade einen Pulli, der mir so unendlich gefällt. Der kostet 50 Euro, aber ich habe nur noch 50 Euro auf dem Konto, ne? Dann kann ich mir den nicht kaufen gerade an dem Tag, weil ich ja noch drei Tage habe und noch vielleicht Essen kaufen muss. Oder du kaufst den, dann hast du halt kein Budget mehr, ist auch in Ordnung. Und so lernen wir mit einem bestimmten Budget umzugehen und das funktioniert richtig, richtig gut. Und ich sage, das ist die Grundlage erstmal, ein Gefühl zu Geld zu haben. Was kann ich denn ausgeben? Weil vielleicht kannst du dich erinnern, wenn du eine Steuerrückzahlung bekommen hast oder einen Boni.
Noch nie.
Aber ein Bonus, vielleicht als Angestellte, dann hat man sich ja wie die Königin gefühlt und dachte sich so, diesen Monat kann ich es mir richtig gut gehen lassen und hab dieses ganze Geld, schwuppsdiwupps, war es weg. Ne? Und ich sage immer, finanzielle Freiheit bedeutet, wenn du nach 10 Jahren mir dann sagen kannst, wenn du jetzt zum Beispiel 2000 Euro Bonus bekommen hast, was du mit diesen 2000 Euro gemacht hast. Es geht nicht immer um die Altersvorsorge. Aber wenn du es hier für einen Kaffee hier, Kaffee dort ausgegeben hast, kannst du es mir niemals erzählen. Aber wenn du das so mit dem Kontomodell machst, dann häufst du dir ja auf dieses eine Konto so viel Geld aus, dass du vielleicht eine längere Europareise machen konntest. Und dann kannst du mir nach 10 Jahren auf jeden Fall erzählen, was deine Destinations waren und was du da erlebt hast. Und das ist finanziell frei.
Vielleicht noch zum Abschluss. Wie sieht deiner Meinung nach ein optimaler persönlicher Finanzplan aus?
Also ein optimaler Finanzplan sieht so natürlich aus, dass du ausgewogen bist. Ne? Also dass deine Einnahmen und Ausgaben ausgewogen sind. Und ich meinte, dir, habt ihr ja gerade diese Ein-Drittel-Regel erklärt. Ich glaube, das ist schon mal ein guter Punkt, wonach man sich richten kann. Denn ich habe viele Frauen zum Beispiel, die überdurchschnittlich viel verdienen. 4.000, 5.000 Euro netto, aber nichts übrig bleiben. Oder ich kann dir mal erzählen, wir machen immer so Gruppencoachings mit Freundinnen, weil man traut sich vielleicht nicht, zu einer Finanzberaterin zu gehen. Dann denkt man sich so, Gott, die will mir doch irgendwas andrehen und so, ne? Das brauche ich doch gar nicht und so, ne? Das sind ja einfach so die Gedanken, die man hat. Deswegen bieten wir sozusagen eine geschlossene Gruppe von Freundinnen an, die zusammenkommen können. Dann sind wir meistens eine Person von uns oder zwei. Sie sind dann meistens 4 bis 7 Personen, also in der Überzahl, sodass die dann keine Ängste haben müssen. Und wir moderieren das Ganze und Fragen stellen, Fragen, wie gehst du mit Finanzen um, warum sprichst du nicht darüber? Und dann wird ganz, ganz offen darüber gesprochen. Und oftmals ist es so, dass die meisten erst das erste Mal hören, was die anderen verdienen. Und was dann bei dem einen Coaching, was mir so sehr im Kopf hängen geblieben ist, die eine, die am meisten verdient hat aus diesem Freundeskreis, hatte Konsumschulden. Und warum?
Wow.
Weil sie einfach alle immer eingeladen hat. Weil sie dachte, so zeigt sie ihre Liebe, ihre Zuneigung, ihre Aufmerksamkeit. Ne? Und diejenige, die eine handwerkliche Arbeit hatte und am wenigsten gearbeitet hatte, hat am meisten gespart. Ne? Und da haben sie dann sich auch einfach selber mal reflektiert. Und gemeinsam sind sie diesen Weg gegangen. Ne? Jeder für sich mit seiner Strategie, aber die reden darüber und hatten Verständnis füreinander. Ja. Und deswegen mein Tipp, redet mit euren Freundinnen darüber. Und auch natürlich mit euren Freunden, Familie, egal. Meistens kriegt man nur positives Feedback.
Ja, das ist doch ein sehr guter Ratschlag. In diesem Sinne werde ich das wohl auch mal anfangen. Vielen, vielen Dank dir, Mi, für deine Zeit und deine, ja, deine Aufklärungsarbeit zum Thema Finanzen. Danke, dass du heute da warst.
Danke dir.
Ein Fact to Snack. Dass Frauen unter anderem wegen des Gender Pay Gaps weniger Geld zur Verfügung haben, betrifft auch ihre Altersvorsorge. Frauen sind deshalb weniger am Kapitalmarkt aktiv als Männer, aber auch, weil Wissen fehlt. Laut Aktienbarometer 2024 geben 77% der befragten Frauen an, dass sie wegen mangelndem Fachwissen von einer Wertpapierveranlagung absehen. Bei Männern sind es 61%.
Dass es sich aber lohnt, wenn Frauen an der Börse handeln, zeigt eine Studie von Fidelity Investments. Laut der Ergebnisse sind Frauen nämlich die besseren Anlegerinnen als Männer. Sie erreichen eine 0,4% höhere Rendite. Mögliche Gründe hierfür sind, Frauen überschätzen sich seltener, streuen ihre Investments breiter, halten an Entscheidungen fest und lassen sich weniger von Marktschwankungen beeinflussen. Männer setzen dagegen öfter auf Einzelaktien und gehen in Summe höhere Risiken ein. Ich hoffe, dass ich euch mit dieser Folge zumindest ein bisschen Lust auf das Thema Finanzen machen konnte. Vielleicht fragt ihr einfach mal Freundinnen oder andere Frauen in eurem Umfeld, was sie bisher für ihre Altersvorsorge tun. Und wer weiß, vielleicht kitzelt es euch ja dann auch in den Fingerspitzen. Alle wichtigen Infos sind natürlich in den Shownotes verlinkt und wenn ihr Fragen oder Tipps für mich habt, dann schickt sie mir doch gerne an podcast@hör.one. Und wenn ihr PMS über Spotify hört, verratet mir doch mal in der Umfrage, ob ihr euch schon mit euren Finanzen beschäftigt. Last but not least, das war jetzt erstmal die letzte Folge der ersten Staffel von PMS und ich verabschiede mich in eine kurze Sommerpause. Wir hören uns also Anfang August wieder. Danke fürs Zuhören und bis bald.